Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zu Episode 46 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache auf YouTube, Spotify und Podcast.de mit Social Media Präsenzen auf Blue Sky und Instagram.
Das Thema dieser Episode.
In dieser Episode geht es um den Rundfunk in der DDR in den späten 50er Jahren. Wie zuvor auch wird der Schwerpunkt auf dem Radio liegen. Das Fernsehen werde ich nur kurz anreißen. Dies ist auch vorerst die letzte Rundfunkepisode zur DDR. Aktuell habe ich keine Pläne, hier weiterzumachen. Stattdessen werde ich mit Hilfe passender Quellen versuchen, den gleichen Zeitraum für Westdeutschland abzudecken.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine.
Die verwendeten Quellen.
Quelle 1, Adelheid von Saldern, Inge Marsolek. Zuhören und gehört werden 2, Radio in der DDR der 50er Jahre, zwischen Lenkung und Ablenkung. Verlag Edition Discord, Tübingen, 1998. Quelle 2, Bonner Berichte aus Mittel- und Ostdeutschland. Der Rundfunk in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, herausgegeben von Dr. Gerhard Walter und dem Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, Deutscher Bundesverlag, Bonn-Berlin, 1961. Quelle 3. Heide Riedel, Hörfunk und Fernsehen in der DDR, ein Projekt des Deutschen Rundfunkmuseums, literarischer Verlag Helmut Braun, Köln 1977. Mitte der 50er Jahre hatte sich die Situation beim DDR-Rundfunk stabilisiert. Es gab nun mehr oder weniger eine Vollversorgung der Bevölkerung, die Empfangsmöglichkeiten waren endlich einigermaßen gut und die meisten Menschen konnten sich auch ein Radio kaufen, wenn sie eins wollten. Der Sendebetrieb war ab 1958-59 auch so stabil, dass man ihn normal nennen konnte. Ausfälle, vorher die Regel, wurden nun die Ausnahme. Gewisse Probleme gab es aber weiterhin. In Mecklenburg-Vorpommern beschwerten sich viele DDR-Bürger weiter über schlechten Empfang. Der Grund dafür lag weiterhin in einem langsamen Ausbau der Sendekapazitäten. Für guten Empfang war die neue UKW-Technik notwendig. Diese hatte aber nur kurze Reichweite, das heißt, es mussten viele Sender aufgestellt werden. Gerade in einem dünn besiedelten Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern tat das einem Staat mit wenigen Ressourcen natürlich weh. Inwieweit die DDR hier kämpfte, zeigt das Zitat eines internen DDR-Papiers, das in Quelle 1 auf Seite 329 zitiert wird.
In Westdeutschland werden gegenwärtig ca. 150 UKW-Sender betrieben. Dabei sind die amerikanischen, englischen und französischen Soldatensender auf UKW nicht mitgerechnet. Unsere Rundfunkprogramme werden gegenwärtig über 13 UKW-Sender ausgestrahlt, obwohl ein Bedürfnis von ca. 35 UKW-Sendern besteht.
Bei Grundbedarfsgütern gab es bis 1958 Markenwirtschaft. Das heißt, man konnte nicht einfach kaufen, was und wie viel man wollte, sondern es wurden Marken ausgegeben, die quasi zum Kauf autorisierten. Hatte man keine Marken, konnte man auch nichts kaufen. Erst 1958 hatte sich die wirtschaftliche Lage so weit gebessert, dass dieses Zwangsmittel nicht mehr notwendig war. In Quelle 1 heißt es hierzu auf Seite 272:
Es gelang bis Anfang der 60er Jahre nicht, eine ausreichende Versorgung mit Konsumgütern wie Rundfunkgeräten zu garantieren.
Radiogeräte gingen in der Zeit durch eine innere und äußere Transformation, wenn man das so hochgestochen formulieren möchte. Auf der einen Seite kam ab Mitte der 50er Jahre die Transistortechnik auf, die sich anschickte, die Röhrentechnik abzulösen. Röhrengeräte hatte es seit den 20er Jahren gegeben und sie hatten ihren Dienst gut getan. Röhrengeräte benötigten jedoch regelmäßig Ersatzteile, eben neue Röhren, und entwickelten enorme Hitze, weswegen sie sehr groß sein mussten, um eine Luftkühlung zu ermöglichen. Transistorgeräte versprachen eine kompaktere Bauweise und eine viel längere Lebensdauer ohne Reparaturen oder Ersatzteile. Äußerlich wurden die Holzradios zudem durch neue Werkstoffe ersetzt. Kunststoff, Glas und Metall wurden modern. Das Radio sah wieder weniger wie ein Möbelstück und mehr wie ein technisches Gerät aus. Gerade der Einsatz von Kunststoff wurde in der DDR sehr gefördert. Einerseits, um die heimische Chemieindustrie zu unterstützen, andererseits auch aus Stolz über diese heimische Industrie. In Quelle 1 heißt es dazu auf Seite 285:
Gegen Ende der 50er Jahre kam Plaste als Material für Radiogehäuse auf den Markt. Mit dem 1958 in den Leuna-Werken beschlossenen Programm zur Entwicklung der chemischen Industrie in der DDR drangen unaufhörlich Kunststoffe in das tägliche Leben ein und prägten den Charakter so alltäglicher Dinge wie den des Radios.
Der Einsatz von Plaste und Elaste im Radiobau unterstützte also die eigene Industrie und setzte sich weiter von den Holzgehäusegeräten aus der Ära Weimar und Nationalsozialismus ab. Auch wenn es damals bereits eine Kunststoffversion des Volksempfängers gegeben hatte, eben den aus Bakelit. Holzgehäuse hatten jedoch dominiert und in kleiner Serie gab es sie auch weiterhin in der DDR. Kunststoffgehäuse waren jedoch billiger. Nichtsdestotrotz gab es weiterhin wirtschaftliche Probleme, wie dieses Zitat von Seite 276 in Quelle 1 zeigt.
Die Warenästhetik der Geräte darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der allgemeine Lebensstandard der DDR-Bevölkerung im Vergleich zu den westdeutschen Nachbarn mehr und mehr zurückblieb. Der 1959 gefasste Siebenjahresplan propagierte nicht umsonst die Anpassung der Verbrauchsgüterversorgung an das westdeutsche Niveau. Er ist als die deutliche Reaktion auf die im Vergleich zum Westen unbefriedigende Versorgungssituation mit langlebigen Konsumgütern am Ende der 50er Jahre zu verstehen.
Wie ging es programmatisch weiter für den DDR-Rundfunk? Wie in Episode 42 gehört, gab es nach dem 17. Juni 1953 deutliche Verbesserungen im Bereich der Unterhaltung. Der DDR-Rundfunk reagierte damit auch auf Änderungen in der politischen Großwetterlage, die Mitte der 50er Jahre stattfanden. Dazu gehörten der Tod von Josef Stalin im März 1953, der 20. Parteitag der sowjetischen KPdSU 1956, bei der die Entstalinisierung beschlossen wurde, und der 5. Parteitag der SED 1958. Kulturkonferenzen und der Bitterfelder Weg von 1959 flankierten diese Großereignisse. Trotzdem änderte sich nichts an der Grundhaltung der Medienpolitik, wie dieses Zitat von Seite 133 in Quelle 1 zeigt.
Die Herrschaftspraxis im Rundfunk dieser Zeit ist gekennzeichnet durch Planungsvorgaben, Kontrolle und Sanktionierung der Mitarbeiter, die das Ziel verfolgten, den absoluten Herrschaftsanspruch der Partei und Staatsführung durchzusetzen. Dieser bezog sich nicht nur auf die Institution Rundfunk, sondern auch auf deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich.
Und Quelle 2 schreibt dazu auf Seite 191,
das Ziel aller Sendungen war und ist es, die beste Form zu finden, die den Hörer zur politischen Aktion und Mitarbeit aufruft. Der Rundfunkhörer sollte das Gehörte als Richtlinie, als Befehl empfinden.
Trotz gewisser Entspannung im Ostblock war der Kalte Krieg weiterhin sehr aktiv und die DDR blutete aufgrund der Fluchtbewegung langsam aus. Erst mit dem Bau der Mauer 1961 stabilisierte sich das Land, wodurch sich auch die Lage im Rundfunk etwas entspannte. Alte Probleme wurden langsam angegangen, blieben aber bestehen. Noch 1955 waren 2,4% der Mitarbeiter im Rundfunk ehemalige NSDAP-Parteimitglieder, da es ohne sie einfach nicht ging. Erst im Kaderbericht von 1957 gab es das Eingeständnis, dass man bis zu diesem Zeitpunkt vor allem auf Herkunft und Ideologie beim Personal geachtet habe. Nun käme es darauf an, die Personen richtig zu qualifizieren. Wohlgemerkt, zu dem Zeitpunkt war der DDR-Rundfunk schon seit 12 Jahren auf Sendung. Auch inhaltlich wurden die alten Diskussionen nie richtig beendet. 1956 wurden einige der Verbesserungen von 1953 wieder zurückgerollt und die ideologischen Zügel enger angezogen. So gab es wieder mehr Unterbrechungen durch sogenannte außergewöhnliche Ereignisse. Sehr zum Ärger der DDR-Hörer. Quelle 2 nennt auf Seite 79 folgende Beispiele für außergewöhnliche Ereignisse: vorfristige Planerfüllung, Resolutionen der Betriebe, Selbstverpflichtungen der Bauern, Sammelaktionen, Demonstration der Nationalen Front, politische nutzbare Aktivitäten in der Welt und vor allem in der Bundesrepublik. Es gab also zahllose Anlässe, das Programm umzustoßen und stattdessen kommunistische Propaganda auszustrahlen. Jeder darf sich jetzt selbst überlegen, ob er eine Unterbrechung seiner Lieblingssendung oder Lieblingsmusik durch solche Meldungen für gut oder weniger gut ansehen würde. 1958 schrieb die musikalische Leitung der DDR folgendes, nachzulesen in Quelle 1 auf Seite 148.
Unser Rundfunk habe das Musikprogramm so zu gestalten, dass belehrende und erzieherische Sendungen gleichzeitig unterhaltend und Unterhaltungssendungen gleichermaßen erzieherisch wirken müssten.
Gerade bei Musiksendungen hatte die DDR in den späten 50ern erhebliche Probleme. Westliche Musik wurde abgelehnt, aber es gab kaum eine eigene Musikszene für leichte Unterhaltungsmusik. Das musste erst einmal organisiert und angekurbelt werden. Aber so leicht fallen populäre Unterhaltungsmusiker, die zudem noch zu den strengen Vorgaben der SED-Führung passen, nicht vom Himmel. In Quelle 3 heißt es auf Seite 52, das Angebot an neuer Unterhaltungsmusik aus der DDR erreichte im ganzen Monat höchstens 200 Minuten. Aber es wurde noch schwieriger. Quelle 2 schreibt auf Seite 88, am 18. Januar 1958 veröffentlichte das Gesetzblatt Nummer 4 1958 eine Anordnung über die Programmgestaltung bei Unterhaltungs- und Tanzmusik. Vom 1. Februar 1958 an mussten bei jeder öffentlichen Darbietung 60% der aufgeführten Werke von Komponisten aus der DDR, aus der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Ländern sein. Die DDR produzierte aus eigener Kraft also nur wenig neue Musik pro Monat. Gleichzeitig war sie aber gezwungen, 60% ihrer Musiksendungen mit Ostblockmusik zu füllen. Und ständige Wiederholung traf nicht den Geschmack der DDR-Hörer. Ohne das sozialistische Ausland ging es also nicht. Die Kooperation mit anderen sozialistischen Ländern war aber geringer, als man vermuten könnte. Es liegt nahe, dass der noch zeitlich nahe Zweite Weltkrieg sowie die extreme Stalinisierung der SED die Hauptgründe dafür waren. Denn gerade beim Thema Musik waren osteuropäische sozialistische Länder offenbar weniger zugeknöpft. So heißt es auf Seite 89 in Quelle 2 bezüglich einer Tanzmusikkonferenz in Prag im Oktober 1958. Die sowjetzionale Delegation unter der Leitung von Franz Spielhagen war überrascht und befremdet, als von polnischen und tschechischen Tanzkapellen Musik angeboten wurde, die der Unterhaltungs- und Tanzmusik amerikanischer Soldatensender in nichts nachstand. Immerhin blieb das Verhältnis Wort zu Musiksendungen bei 30:70 halbwegs stabil. Andere Dinge wie die Schwerpunktthemen des Jahres blieben aber auch. 1959 war zum Beispiel das Thema Errichtung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft allgegenwärtig im Rundfunk, während Erholung und Unterhaltung weiterhin ein Dasein am Rande fristeten. In Quelle 1 heißt es dazu auf den Seiten 300 und 301, welch geringe Rolle die Wünsche und Bedürfnisse der Hörenden letztlich bei der Rundfunkarbeit spielten, offenbart folgende Einleitungsformulierung eines Grundsatzpapiers zur Musikpolitik von 1958. Der Rundfunk spielt als kollektiver Agitator und Propagandist eine entscheidende Rolle bei der Festigung und Entwicklung unseres Arbeiter- und Bauernstaates. Basis und Ausgangspunkt der allumfassenden Tätigkeit des Deutschen Demokratischen Rundfunks ist der Marxismus-Leninismus. Das bedeutet, der Aufbau des Sozialismus ist in erster Linie eine Erziehung der Menschen. Diese Aufgabe löst der Rundfunk in erster Linie mit täglichen Sendereien, in denen politische und ökonomische Probleme der vielschichtigen Hörerschaft nahegebracht und erläutert werden. Und auch die Zensur blieb sehr aktiv. DDR-Bürger sprachen später von der sogenannten Schere im Kopf, die bereits alles vorzensierte, was man dachte. Diese Selbstzensur hatte zum Ziel, nur Positives über den Staat und die Partei zu äußern. Und dies wurde teilweise bis ins Groteske übertrieben. Ein Beispiel dafür ist, man mag es kaum glauben, der Wetterbericht für den 1. Mai 1956, der im Radio gebracht wurde. Da man in kommunistischen Ländern ja am 1. Mai immer Paraden hatte, war gutes Wetter dafür ideal. Leider war für diesen Tag Regen vorherzusehen. Doch man traute sich nicht, dies im Wetterbericht zuzugeben. Entsprechend stellte sich die Bevölkerung auf gutes Wetter ein und wurde dann vom Regen unangenehm überrascht. Für diese groteske Selbstzensur bekam der Rundfunk auch eine Rüge vom Innenministerium. Angesichts dessen wundert es nicht, dass viele DDR-Bürger weiterhin Westrundfunk hörten. Wie bereits erwähnt, gab es das sogenannte Tal der Ahnungslosen nur für Westfernsehen. Westlicher Rundfunk war theoretisch überall in der DDR gut zu empfangen, wobei die DDR-Störsender dies schwierig machen konnten. Der Umfang des Westrundfunkhörens ist schwer einzuschätzen. Quelle 1 bietet auf Seite 305 folgende Zahlen. Nach einer Umfrage der BZ am Abend, Ost-Berlin, 1956, hörten 70% der DDR-Bürger westliche Stationen. Das Westorgan der Tag nannte zur selben Zeit 78%.
Geflohene DDR-BürgerInnen gaben 1960 zu, mehr als 90% Westsender zu empfangen. Umfragen des RIAS unter DDR-Bürgern, die sich im Westen aufhielten, ermittelten Werte zwischen 35% im Oktober 1957 und 76% im März 1960. Dies würde bedeuten, dass die DDR-Bürgerinnen und Bürger nicht grundsätzlich die Sender des DDR-Rundfunks ablehnten, sondern sich zwecks umfassenderer Informationen oder abwechslungsreicherer Unterhaltung beider Rundfunksysteme bedienten.
Quelle 2 nennt zum gleichen Thema folgende Zahlen auf Seite 187.
Im März 1958 befragte die Infratest GmbH 1075 Flüchtlinge aus der SBZ. Von allen Befragten konnten 93% mindestens einen Westsender empfangen, 78% waren ständige Hörer westdeutscher Programme. Die Hörer von Westsendern bevorzugten in der Reihenfolge NDR, WDR, RIAS, SFB, Bayerischer Rundfunk und BBC. In den Morgenstunden hörte die Zonenbevölkerung die eigenen Sender, weil der Empfang leichter war. Der Grund für das Hören westlicher Sender war bei etwa 70% das Interesse an politischen Informationen, bei etwa 30% das Interesse an guten Unterhaltungssendungen.
Die DDR-Flüchtlinge mochten vor allem Folgendes an den Westsendungen: Aktualität, Herzlichkeit, Heiterkeit, Meinungsfreiheit, Objektivität, Offenheit, Vielseitigkeit, Wahrheit. Intern war die DDR natürlich auch an solchen demoskopischen Erhebungen interessiert. Deswegen wurde ein Amt für Demoskopie gegründet, das 1956 eine erste Umfrage durchführte. Das Ergebnis war jedoch vernichtend. Demnach lehnten 70% der DDR-Bürger das DDR-Rundfunkprogramm ab. Zitat von Quelle 2, Seite 86.
Erschütternd war es für die Redakteure, dass ihre Bemühungen, ein lockeres Programm zu gestalten, von einem Großteil der Hörer überhaupt nicht wahrgenommen worden waren, weil sie andere Sender hörten.
Auch dem NS-Regime war es nicht gelungen, das Abhören ausländischer Sender komplett zu unterbinden. Und das NS-Regime war wesentlich härter mit Schwarzhörern umgegangen. Rein rechtlich gesehen galt in der DDR Folgendes, siehe auch Quelle 1, Seite 331-32.
Strafrechtlich verfolgt wurde in der DDR die Weitergabe von westlichen Informationen, nicht der Empfang selber. Artikel 6 der ersten Verfassung der DDR fasste Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen und Organisationen als Straftat. In kaum einem politischen Prozess der 50er Jahre fehlt der Verweis auf das Abhören des Hetzsenders RIAS und des NDR.
Das Abhören von Westsendungen an sich war nicht verboten. Man durfte aber nicht über das reden, was man gehört hatte. Man musste außerdem alleine hören. So heißt es in Quelle 2 auf Seite 188.
Das gemeinsame Abhören in der Familie oder im Gasthaus wurde bereits als Verbreitung westlicher Nachrichten gewertet.
Mehrere Jahre Haft waren bei einer Verurteilung möglich. Immerhin das Morgenprogramm galt ab 1955 als verhältnismäßig gut. Zitat Quelle 1, Seite 343.
Das morgendliche Einschalten des Radios wurde Alltagsroutine. Eine 1956 durchgeführte mündliche Umfrage zeigte, dass das Radio des Morgens bis 7 und 8 Uhr von fast allen Menschen gehört wurde, es also in absoluten Reichweiten gemessen zum primären Morgenmedium avancierte. Allerdings wandten sich die Hörer und Hörerinnen nicht bewusst und ausschließlich dem Medium zu, sondern schätzten es als akustischen Begleiter bei ihren morgendlichen Verrichtungen. Dass das Publikum kürzere Nachrichten in kürzeren Abständen verlangte, zeigt, dass es überblickartig informiert sein wollte.
Andere Umfragen zeigten eine Reichweite von etwas unter 50%, was aber immer noch ziemlich gut ist. Hier zeigt sich aber auch ein Wandel im Medienkonsum. Das Radio wandelte sich langsam zum Nebenbei-Medium, was nicht mehr nur bewusst angehört wurde, sondern was im Hintergrund lief. Und für ein Nebenbei-Medium eignen sich Musik, leichte Unterhaltung und kurze Informationsblöcke. Lange ideologische Sendungen fallen dagegen hier auf taube Ohren. Ab 1955 war auch etwas Satire in der DDR erlaubt, allerdings nur innerhalb sehr enger Grenzen. Drei Beispiele für Programminhalte möchte ich aus Quelle 2 zitieren. Auf Seite 151 geht es zunächst um den Kinderfunk.
Ein Musterbeispiel operativer Rundfunkarbeit für Kinder war die Tekko-Aktion im Sommer 57. Eine Figur Tekko, die den Kindern spannende und abenteuerliche Erlebnisse erzählte, verschwand plötzlich aus dem Funkhaus. Alle Kinder in der SBZ wurden aufgefordert, sie in einer Großfahndung zu suchen. Mit einem Wagen der Volksarmee und in der Kleidung eines Roboters zeigte er sich in verschiedenen Dörfern und Städten. Die Kinder sollten jede Beobachtung der Tekko-Zentrale im Funkhaus melden. Plötzlich setzte die Tekko-Zentrale aus. Sie konnte nur repariert werden durch Tekko-Tron 73. Aber dazu waren mehrere tausend Tonnen Buntmetall notwendig. Von nun an gab es einen Doppelwettbewerb: die Fahndung nach Tekko und das Sammeln von Schrott. In einer wochenlangen Aktion wurde also mit Hilfe des Spiels Buntmetall gesammelt, das die SBZ dringend benötigte. Das Kinderradio DDR gab den Stand der Sammelaktion täglich bekannt.
Ich muss zugeben, dass ich beim Lesen dieses Beispiels zwiespältig fühle. Einerseits muss es einem Staat schon ziemlich schlecht gehen, wenn er Millionen Kinder im Land auf die Jagd nach Buntmetallschrott schickt. Andererseits muss man zugeben, dass dies geschickt gemacht wurde. Anstatt einen gewöhnlichen Aufruf zur Abgabe von Buntmetallschrott zu starten, motivierte man Millionen Kinder mit Hilfe einer Unterhaltungssendung aus freien Stücken zu arbeiten. Beziehungsweise, was ich eher vermute, ihre Eltern mit der Durchführung der Sammlung zu nerven. Irgendwie traurig, aber geschickt. Weniger spielerisch, aber nicht weniger effektiv war eine ähnliche Aktion im Jugendfunk, die in Quelle 2 auf Seite 152 erwähnt wird.
Im Sommer 58 begann im Jugendfunk ein ähnliches Unternehmen, die Aktion Blitz. Alle Jugendlichen, insbesondere die FDJler, wurden aufgerufen, in den Betrieben versteckte Materialreserven aufzuspüren. Die Aktion Blitz hatte drei Aufgaben zu erfüllen. Erstens Erfassung ungenutzter Materialreserven, die der Massenbedarfsgüterproduktion zugeführt werden sollten. Zweitens Erfassung nicht voll ausgenutzter Maschinen und Werkzeuge und drittens Sammlung von Papier, Schrott, Buntmetallen und Flaschen. Aktion Blitz war nur ein Beispiel der operativen Jugendfunkarbeit. Die Jugendfunksendung von Radio DDR enthielt fast immer politische Aufträge.
Und im dritten Beispiel, in Quelle 2 auf Seite 162, sieht man, wie diese Art von politischen Aufträgen in Unterhaltungssendungen für Erwachsene untergebracht wurden.
Unterhaltungssendungen nur um der Unterhaltung willen gab es nicht. Großes Lob holte sich daher Horst Lehn nach einer Veranstaltung »Wie geht's, wie steht's«, an deren Beginn er alle Haushalte aufgefordert hatte, eine 60-Watt-Birne auszuschalten. Dadurch sollten 35 Millionen Watt eingespart werden, die das Stickstoffwerk Piesteritz erhielt. Das Ergebnis soll die Mehrproduktion von 10 Tonnen hochwertigem Stickstoffdünger gewesen sein.
In den späten 50er Jahren wurden zusätzliche Sender in der DDR an den Start gebracht. Zur Erinnerung, zu diesem Zeitpunkt gab es den Deutschlandsender, das Kampfprogramm mit Schlagrichtung Westen, den Berliner Rundfunk als Lokalsender für den Großraum Berlin und Radio DDR als Leitmedium der DDR. Inhaltlich änderte sich beim Deutschlandsender nicht viel. Themenschwerpunkte waren weiterhin der sogenannte Friedenskampf und der sogenannte westliche Imperialismus. Man versuchte zudem aufgrund der Außendarstellung ein künstlerisch höheres Niveau als bei den beiden DDR-internen Sendern zu erreichen. 1958 kam für die Hauptstadt nun als zweiter Sender die Berliner Welle dazu und Radio DDR wurde in DDR 1 und DDR 2 aufgespalten. DDR 1 blieb weiter das zentrale Leitmedium, während DDR 2 mehr auf die regionalen Unterschiede der DDR einging und zudem mehr Hintergrundsendungen und Bildungsprogramme ausstrahlte. DDR 1 hatte in den späten 50er Jahren ein 21-Stunden-Vollprogramm mit rund 14 Stunden Musik und 7 Stunden Wortsendungen. Die Berliner Welle war eine Art Berliner Variante des Deutschlandsenders und als Kampfprogramm mit Schlagrichtung West-Berlin vorgesehen. Diese neuen zweiten Programme wurden ausschließlich über UKW ausgestrahlt. Ab 1955 gab es zudem ein Auslandsprogramm namens Radio DDR International, das über Kurzwelle ausgestrahlt wurde. Es gab Sendungen in Englisch, Französisch, Schwedisch, Dänisch und Arabisch. Zeitweise wurden auch Sendungen auf Deutsch, Italienisch, Spanisch, Finnisch und Persisch verbreitet. Seit 1959 meldete sich dieser Auslandssender unter dem Namen Radio Berlin International, die Stimme der Deutschen Demokratischen Republik. Dieser Sender hatte als primäres Ziel, ein positives Bild der DDR im Ausland aufzubauen. Die DDR sollte als friedlich, Westdeutschland dagegen als neokolonialistisches, kriegshetzendes Land voller Atomwaffen dargestellt werden. Der Auslandssender strahlte ab Anfang der 60er Jahre 20 Programme und 40 Stunden pro Woche aus. Sendeziele waren speziell der Nahe Osten, Zentral- und Westafrika, Nord- und Südamerika sowie Südostasien. Ab August 1956 strahlte zudem der deutsche Freiheitssender 904 sein Programm aus. Er gab sich als die Stimme der in Westdeutschland gerade verbotenen KPD aus und versuchte speziell junge Menschen und Soldaten der Bundeswehr anzusprechen. Er gab vor, im Westen zu stehen, allerdings war ziemlich schnell klar, dass er im Osten stand. Dieser Sender stand in Tradition zu den kommunistischen schwarzen Propagandasendern aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Sender blieb bis 1971 in Betrieb. Durch die Neugründung der DKP in Westdeutschland und die Entspannungspolitik der frühen 70er Jahre wurde er überflüssig. Ab 1960 kam der deutsche Soldatensender 935 dazu, der noch stärker versuchte, Bundeswehrsoldaten anzusprechen, um wehrkraftzersetzend zu wirken. Dieser Sender blieb bis 1972 in Betrieb. Beide Sendernamen stehen in Zusammenhang mit der Sendefrequenz 904 bzw. 935 kHz auf Mittelwelle. 1960 nutzte die DDR 19 Frequenzen auf Mittelwelle, eine auf Langwelle, drei auf Kurzwelle und 21 auf Ultrakurzwelle. Aber Ende der 50er Jahre neigte sich die goldene Ära des Radios langsam dem Ende zu. Mit der UKW-Technik wurde die Audioqualität deutlich verbessert, aber zunehmend machte das Fernsehen dem Radio Konkurrenz. Es gibt keinen Zeitpunkt, bei dem man sagen kann, ab hier war das Fernsehen das Leitmedium. Aber seit 1960 war das Fernsehen das neue heiße Ding, während das Radio eher etabliert war. Die Fernsehdichte lag 1959 in der DDR erst bei rund 10%, nahm aber schnell zu. Diese Verschiebung lässt sich bei der Anzahl der angemeldeten Radiogeräte ablesen. Der Spitzenwert wurde 1957 mit 5,2 Millionen Geräten erreicht. Danach fiel die Zahl leicht ab, während die Anzahl der Fernseher anstieg. Vermutlich mussten manche Haushalte zugunsten des einen auf das andere verzichten. Größter Einzelposten im DDR-Fernsehprogramm von 1961 war Aktuelle Politik mit einem Anteil von 21%. Dahinter folgten dann mit Anteilen zwischen 11 und 15% Kultursendungen, Unterhaltung, Kinder- und Jugendprogramme, Sport und ausländische Filme. Die Nachrichtensendung Aktuelle Kamera hatte ihren festen Sendeplatz von 19.30 Uhr bis 20 Uhr. Dies ermöglichte Westdeutschen im Grenzbereich entweder um 19 Uhr vorher die ZDF-Heute-Nachrichten oder um 20 Uhr hinterher die ARD-Tagesschau zum Vergleich anzuschauen. Einer derjenigen, die erfolgreich vom Radio zum Fernsehen wechselten, war Karl Eduard von Schnitzler, der im DDR-Fernsehen die Sendung Der Schwarze Kanal moderierte. Hier attackierte er permanent Westdeutschland und versuchte, die DDR-Bevölkerung davon zu überzeugen, dass das westliche Staatssystem ein schlechtes und menschenfeindliches war. Die jahrzehntelange Omnipräsenz von Schnitzlers sorgte jedoch im Laufe der Zeit für eine gewisse Übersättigung bei den DDR-Zuschauern. Da die DDR-Bevölkerung zudem merkte, dass die Selbstdarstellung der DDR im Fernsehen nicht stimmte, verlor von Schnitzler das Vertrauen. Er bekam die Spitznamen Sudelede sowie Karl Eduard von Schnie, weil es angeblich so lange dauerte, um den Fernseher abzuschalten, sobald seine Sendung startete. Zwei kleine Details am Ende. Die technische Verantwortung für die Radio- und Fernsehsendeanlagen lag bei der Deutschen Post der DDR. Übrigens gab es auch in der DDR eine Rundfunkgebühr. Genau wie vorher in der Weimarer Republik und im Dritten Reich und ja auch heute. Rundfunkgebühren gab es also schon immer. In jedem politischen System in Deutschland. Im Zusammenhang mit dem DDR-Rundfunk mag der eine oder andere eventuell über den Begriff Funkkorrespondent schon mal gestolpert sein. Was hat es damit auf sich? Funkkorrespondenten waren ungelernte Mitarbeiter, die in einfacher Sprache Meldungen an die Redaktionen schicken sollten. Die meisten dieser Meldungen waren aber nicht nutzbar. Die Redaktionen waren von ihnen frustriert. Und die Funkkorrespondenten genauso, wenn sie merkten, dass ihre Arbeit nichts einbrachte. Mit Hilfe der Funkkorrespondenten sollte allerdings der Abstand zwischen Rundfunk und Hörern verringert werden. Eine weitere Maßnahme zu diesem Zweck war der Tag des Rundfunks, der aber nicht in den Rundfunkhäusern stattfand. Aus Sicherheitsgründen. Meiner Meinung nach nicht gerade eine vertrauensbildende Maßnahme.
Ein paar abschließende Worte.
Bis Mitte der 50er Jahre arbeitete der DDR-Rundfunk schwerpunktmäßig mit sowjetischen Rundfunkstrukturen. Erst im Zeitraum von 1953 bis 1956 wurde begonnen, davon abzuweichen. Stattdessen wurden endlich auf die deutsche Mentalität zugeschnittene Strukturen aufgebaut. Auffällig ist, dass kurz danach der Rundfunk qualitativ deutlich besser wurde und auch mehr Akzeptanz fand. Die Grundprobleme des Rundfunks blieben jedoch die gleichen und die Konkurrenz aus dem Westen machte es den Radiomachern schwer. Ab 1960 übernahm das Fernsehen die Rolle des Leitmediums. Das Radio blieb wichtig, rückte aber etwas ins zweite Glied. Es wurde zum Nebenbei-Medium, hatte aber weiterhin gewisse Vorteile auf seiner Seite. Erstens, es strahlte ein Vollprogramm aus, während das Fernsehen noch lange Sendepausen hatte. Zweitens, es war günstiger als Fernsehen. Drittens, es besaß eine höhere Reichweite und hatte daher Außenwirkung, während das Fernsehen nur nach innen hin wirken konnte. Heutzutage muss sich das Radio auch mit dem Internet messen. UKW gibt es weiterhin und DAB Plus ermöglicht lokalen Empfang in digitaler Qualität. Während in Deutschland die Langwelle, Mittelwelle und Kurzwelle kaum noch eine Rolle spielt, auch wenn es nach Sonnenuntergang durchaus noch viel zu empfangen gibt, spielt der Rundfunk in weniger entwickelten Ländern, auch auf diesen Frequenzen, weiterhin eine große Rolle. Immerhin kann man mit einem einzelnen starken Mittelwellensender eine riesige Fläche abdecken. Und wer gut zuhört, kann nachts auch noch, wie im Kalten Krieg, auf Kurzwelle die Auslandssender von Ländern wie China und Nordkorea empfangen. Das Radio ist also immer noch da und wird wohl auch noch lange bleiben, auch wenn sich seine Form weiterhin wandeln wird. In der nächsten Radio-Episode wird es dann um den Westdeutschen Rundfunk ab 1945 gehen. Wann ich soweit bin, kann ich aber aktuell noch nicht sagen.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.